Morgen, Geschwister. Genau, ich mache heute den Abschluss von dem Buch Maleachi. Und ich würde gerne den Text lesen und dann würde ich nochmal vorher beten. Das würde meine Seele immer etwas beruhigen, weil ich immer sehr aufgeregt bin beim Predigen. Falls das jemandem schon mal aufgefallen ist. genau. Okay, also wir lesen in dem Buch Maleachi, Kapitel 3, Vers 13 bis 24. Okay. Ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es, und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient, und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter seinen Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, dass ich ihm auf Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Genau. Lasst uns beten und betet auch bitte für mich und betet für eure Herzen, dass wir hören, was der Herr uns heute zu sagen hat. Ja, Vater, wir kommen als eine Gemeinde vor dich mit einem Herzen, mit einer Seele. Und wir wollen dich bitten, alle zusammen, Herr, dass du uns segnest, indem du uns erleuchtest, indem du zu uns sprichst, indem du unser Herz verwandelst. Denn wir können nicht uns verändern. Wir sind steinhart so oft in unserem Leben. Und wie oft haben wir schon deine Worte gehört und sie doch verachtet und sie vergessen und sie uns nicht zu Herzen genommen. Und Herr, wir kommen im Glauben, dass du so viel mehr tun kannst, als wir je bitten und verstehen. Und wir danken dir so sehr, dass du deinen Sohn am Kreuz für uns hast verbluten lassen, damit du uns Gnade schenkst in Gerechtigkeit. Wir preisen dich und danken dir. In Jesu Namen. Amen. Genau. So, geliebte Geschwister, seit geraumer Zeit beschäftigen wir uns mit dem Buch Maleachi, mit diesem glorreichen und erstaunlichen Buch. Und jeder von uns kann bezeugen, dass es wahr ist, was Maleachi am Anfang gesagt hat. Dass dieses Buch eine Last ist. Es ist eine Last, es ist keine einfache Botschaft. Sie ist sehr schwer und legt sich auf unser Gemüt. Und wenn wir seine Worte hören, dieses Buches, es lässt unser Gewissen nicht neutral. Es sticht in unsere Herzen, es durchsiebt unsere Nieren, sodass wir aufhören, in unserer sündigen Kälte vor Gott zu leben. Wenn Gottes Wort anfängt, unser Herz zu durchdringen, dann merken wir, ich dürste danach, mich zu ändern, ich will anders sein. Und sein Wort hat es einfach so in sich. Wenn wir sein Wort hören, dann wollen wir so sein wie Jesus. Wir wollen in Gottes Augen wohlgefällig sein. Und wir sprechen dann, wenn wir sein Wort hören, oh, dass wir doch alles tun, was der große König von uns will, der uns so mit solch warmer Liebe liebt und uns so gern hat. Und wenn doch nur seine Gnade uns dazu befähigen würde, das zu tun, nicht? Als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Text, dann fiel mir ein, dass ich gerne mit euch ein bisschen in Erinnerung, frisch in Erinnerung rufen möchte, was wir eigentlich in den vergangenen Wochen gehört haben. Wir hörten als allererstes von der erwählenden Liebe von Jahwe für uns Sünder. Die mächtige Liebe des Herrn, welche unsere blinden und toten und verfaulten Augen öffnet für seine glorreiche Majestät. Wir hörten von der kostbaren Liebe vom Jahwe, welche uns, seine geliebten Erwählten, nicht zerstört und er vernichtet, sondern wir hörten von seiner kostbaren Liebe, welche dich erbaut, welche dich bewahrt, welche dich pflegt, welche dich hegt und welche sich allezeit um dich kümmert. Wir hörten von dieser göttlichen, ewigen Zuneigung, die so ein großer Trost für uns ist in schweren Zeiten des Lebens. Wir hörten von dieser immensen Liebe, welche uns schreckliche Sünder erfüllt mit wahrer Gerechtigkeit und Gottesfurcht, sodass wir Tag und Nacht uns wünschen, ihn einfach nur zu preisen. Diese Liebe, die unser Herz verändert, sodass wir ihn besingen mit lieblichen Melodien am Abend und am Morgen. Wir zitterten, als wir auch von dem gewaltigen Hass und Zorn des Herrn hörten, der gerichtet ist gegen die gottlosen Sünder. Und wie Gott ein ganzes Land in Schutt und Asche legte, weil sie sein heiliges Gesetz brachen. Wir bangten, als wir erkannten, dass wir so oft in unserem Leben dem Liebhaber unserer Seele nicht das Beste darbringen, sondern oft nur das kümmerlichste und krankhafteste Opfer. Ist er denn der Mühe wert, spricht unser Herz ganz heimlich in unserer Seele? Und wie sehr wir den Gott unserer Väter damit unfreundlich behandeln, merken wir oft nicht. Ist unser Herr Jesus Christus, der am Kreuz stellvertretend den Zorn Gottes getragen hat, denn der Mühe wert, der mühevollen Opfer? Ist denn der große König des Himmels, unser Vater, der uns all unsere Sünden vergeben hat, der uns in seine heilige Familie aufgenommen hat, der uns seinen Heiligen Geist in unser Innerstes gelegt hat, denn der mühevollen Opfer wert? Und wie oft bricht unser Herz in zwei, dass wir erkennen, dass wir wirklich immer noch, obwohl wir wiedergeboren sind, Sünder sind und dass wir so vieles einfach verachten, was der Herr sagt. Wenn wir daran denken, dass wir dem Herrn, unserem Schöpfer, der uns seit unserer Geburt geliebt und begnadigt hat, nicht das Beste geben. Wir erfuhren auch von den Priestern, welche dem Namen des Herrn nicht die Ehre gaben, sondern wegen ihren Sünden die Person Gottes verächtlich gemacht haben vor den Menschen. Wir lauschten auch von der abgrundtiefen Treulosigkeit von Ehemännern, welche die Ehe besudelten und welche sich nicht um ihre eigenen Kinder kümmerten, sondern durch ihre Treulosigkeit die Kindererziehung befleckten, als ob man als ein Mann Frau und Kinder verächtlich behandeln dürfte in den Augen eines heiligen Gottes. Absolut abscheulich, was sie dort damals getan hatten. Wir hörten auch von dem Feuer der Reinigung, wenn der Bote von Jahwe kommen würde, um Sünder zu heiligen und wieder in reines Silber zu verwandeln. Und all dieses Wort, und wir hörten noch so viel mehr. Und es ist so eine Last, das Wort des Herrn in seinem Herz zu tragen und das wirklich ernst zu nehmen, was der Herr zu uns spricht. Und dieses Wort des Herrn, es ist ein Joch, das er uns aufgetragen hat zu tragen. Und diese Worte des Herrn, es ist wie Augenbalsam, das anfängt, unsere Augen zu reinigen und wodurch wir eigentlich das Leben interpretieren sollten, wie wir eigentlich vor dem Herrn leben sollten. Aber es ist so, liebe Geschwister, dass ohne den Heiligen Geist wir uns niemals ändern können. Wenn der Heilige Geist dieses Wort nicht nimmt und in unsere Herzen pflanzt und uns verwandelt in das Bild von Christus, so können wir als Prediger noch so viel studieren und predigen. Dein Herz und unser Herz wird immer hart bleiben und wir werden einfach nur weiter sündigen. Und so lasst uns zu dem letzten Teil des Buches von Maleachi kommen und heute genau hören, was der Heilige Gott uns zu sagen hat. Ich habe den Text in 4 Punkte gegliedert und weil der Text lang ist und die Spanne unseres Lebens kurz, werden wir nur den Text überfliegen. Ich meine, ihr wisst, dass ich manchmal nur über einen einzigen Vers eine Predigt halte und dann haben wir hier sehr viele Verse, deshalb ist das eine Herausforderung für mich. Aber genau, ich werde den Punkt sagen und dann lese ich nochmal zum Verständnis den Text vor, wie ich ihn gegliedert habe und dann will ich ihn erklären. Also der erste Punkt ist, harte Worte, harte Menschen. Hört nochmal den Text. Ihr habt ungestüme, harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr. Aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht und die, welche Gott versucht haben, kommen davon. Das ist das letzte Gespräch zwischen dem Herrn und den Israeliten. In dem Buch Maleachi haben wir gelernt, der Herr macht eine Aussage und dann antworten die Israeliten mit einer Gegenfrage, mit einer gedankenlosen Frage. Woraufhin Gott dann seine Aussage belegt mit einer detaillierten Beschreibung sowohl ihres Lebens als auch ihrer Gedanken. Und dadurch wird offenbart, dass es dem Herrn nicht einfach nur um unser Äußeres, sondern um unser anbetendes Herz geht. Und dann sagt der Heilige Gott hier in diesen Worten, in dieser Passage, dass sie, die Juden, harte Worte gegen ihn ausgestoßen haben. Ungestüme, anmaßende, übermütige, sündige Worte sind aus dem Mund dieser Männer hervorgegangen und sie waren alle gegen Gott gerichtet. Doch die Antwort der Sünder verblüfft. Sie sagen, was haben wir denn gegen dich geredet? Was haben wir denn Falsches gesagt? Uns ist nichts aufgefallen. Es ist auch nicht so schlimm, wie du es darstellst, könnte man es so darstellen. Bemerke zuallererst, o Kind Gottes, die Blindheit der Sünde, in der die Sünder reden. Sünde macht uns Sünder blind für unsere eigenen Sünden. Es ist so erstaunlich, dass diese Sünder solch Lästerungen gegen Gott ausgesprochen hat, aber sie es selbst nicht erkennen. Sünde lässt unser Herz zu einem dunklen Labyrinth werden mit vielen Windungen und lässt uns in die Irre gehen, was unser richtiges moralisches Urteilen anbelangt. Es ist Sünde, welche uns glauben lässt, dass unsere Worte gut sind, während sie eigentlich in Wirklichkeit in Gottes Augen total schrecklich sind. Und deshalb brauchen wir so dringend biblische Zurechtweisung. Wir brauchen so dringend, dass Gott zu uns kommt und zu uns spricht und uns zeigt, was eigentlich schlecht in unserem Leben läuft. Als nächstes achte in unserem Text auf die hartherzige Ignoranz, wie die Juden dem Herrn antworten. Sie sagen, was haben wir denn untereinander gegen dich geredet? Als ob sie sich verwundern würden, etwas Falsches gesagt zu haben. Und es hätte sie gar nicht gekümmert, wenn Gott sie nicht darauf angesprochen hätte. Es ist ihnen total egal, dass sie Gott damit verletzt haben. Ich bin immer wieder darüber erstaunt, wie Sünder klug sind im Sündigen und doch gleichzeitig so kalt in ihren Bosheiten. Sie mögen es nicht, wenn man ihre Sünde anspricht. Sünder wollen im Dunkeln bleiben. Sünder wollen nicht, dass man ihre Taten offenbart. Doch es ist eine Güte und eine Gnade, wenn Gott uns aus unserer sündigen Kälte herausholt. Und wir sollten so sehr dankbar dafür sein, wenn Gott Brüder und Schwestern in dein Leben schickt, die dich auf deine Sünde ansprechen, um dich abzuwenden von deinen irrigen Wegen. Und dadurch zeigen wir Christen einander eigentlich, dass wir einander lieben und wir einander nicht als egal sehen. Und beachte als nächstes in unserem Text die angedeutete Allwissenheit Gottes. Gott sagt, ihr habt gesagt. Und dann fängt er an, ihre Worte akkurat, deutlich und klar zu zitieren. Er erwähnt ebenfalls ihre Gefühle, ihre Gedanken, ihre Vorstellungen, ihre innersten Motive, ihr ganzes inneres Herz. Alles ist vor dem Herrn offenbart. Gott, der Herr, weiß alles, was wir tun und er merkt es sich auch. Er sieht alles, was wir denken und er bewertet es auch mit seinem göttlichen Maßstab. Nichts ist dem Unsterblichen verborgen. Nichts ist ihm zu dunkel, dass er es nicht an das Licht der Öffentlichkeit bringen kann. Wenn wir diese Wahrheit nur glauben würden, dass Gott alles, was du jetzt gerade hier denkst, während du mir zuhörst, wie deutlicher würdest du mir eigentlich zuhören? Wie sehr würdest du mehr in der Bibel lesen? Oder wie sehr würden wir uns schämen, viele Dinge nicht zu denken, die wir eigentlich denken, während wir zum Beispiel einer Predigt zuhören? Weil wir dann wissen würden, dass alles vor Gottes heiligen Augen ist. Aber was war nun der Inhalt von den faulen Worten, welche die Sterblichen gegen Gott ausgestoßen haben? Sie sagten, es ist umsonst, dass man Gott dient. Was nützt es uns, seine Ordnungen zu halten, schreiten sie. Was haben wir davon, vor dem Herrn der Herrscher in Trauer einherzugehen, dachten sie. Das ist der erste Teil ihrer Rede. Sie sahen in ihrem Dienst an Gott keinen Wert. Sie erlebten in den Rechtsbestimmungen des Herrn keinen Nutzen für ihre Seele. Sie legten sich in Sacktuch und Asche, gingen in Tränen und Trauer einher, aber fühlten keinen glückseligen Gewinn in ihrem Königsgott. Und dieser Vers, ich finde ihn ein erstaunlich akkurates Bild für viele Namenschristen in unserem Land, die in den Gottesdienst gehen, in die Kirche, sie nehmen am Gottesdienst teil, sie singen ihre Lieder, sie kleiden sich prächtig, hören dem Pfarrer zu, taufen ihre Kinder, nehmen Brot und Wein zu sich und gehen dann aus dem Gottesdienst miserabel und elend, wissend, dass sie von diesem ganzen frommen Gehabe scheinbar nichts haben und sie weinen und schreien zu Gott, aber er erhört ihre Gebete nicht, denn sie, und dann sagen sie fälschlicherweise, Gott ist tot in ihrem toten Herzen. Aber das ist wirklich das größte Paradoxon, das man im Leben aussprechen kann. Es ist umsonst, dass man Gott dient. Es ist umsonst, dass man wem? Was? Es ist umsonst, dass man Gott was? Wie kann es denn sein, umsonst Gott zu dienen? Dem größten König, den es gibt. Oft messen Männer ihre Ehre darin, was für einen Job sie ausüben oder was für einen Beruf oder eine Tätigkeit sie machen. Für viele Männer ist es so, umso nobler die Arbeit, umso mehr Reichtum, umso mehr Ehre man dadurch gewinnt, umso ehrenvoller und bedeutungsvoller fühlt der Mann sich. Nun, dann müssen alle Männer, welche Gott dienen, von der größten Freude erfüllt sein, die es gibt. Sie müssen brennen von heiliger Leidenschaft mit flammender Ehre, weil sie dem größten König in der ganzen Geschichte dienen. Im Dienst des dreieinigen Gottes, dem Herrn der Herrscher, dem König aller Könige zu dienen, der Galaxien zu seinen Ringen macht und galaktische Universen zu seinem Gürtel, dem Milliarden Engel in seinem Gefolge hat, der mit einem Wort einem ganzen Kosmos zur Geburt verhilft. Er, der seinen Sohn in die Welt gesandt hat, dass er stellvertretend für unsere Sünden stirbt. Er, der seinen Geist in unsere Herzen gesandt hat und uns verwandelt hat zu Gerechten für sein himmlisches Reich. Sollte es denn umsonst sein, so jemandem zu dienen? So jemanden zu kennen? So jemanden zu begegnen? Absolut nicht. Der größte Schatz im Dienst für Gott ist Gott selbst. Aber ein Sünder, der sagt, es ist nutzlos, Gott zu dienen, der offenbart in seinem Herzen, dass er nicht wiedergeboren ist, dass er immer noch ein totes, gottloses, unreines Herz in seiner Brust stecken hat. Du magst ein Schwein mit Seide kleiden, aber es bleibt immer ein Schwein und wird immer zum Dreck laufen. Du magst einen Hund mit einem Smoking kleiden, aber du machst doch keinen Gentleman aus ihm. So kann auch ein Sünder äußerlich Gottesdienst tun und fromm sich kleiden, aber immer noch ist sein Herz ein totes Herz und er hat keinen Gefallen an Gott. Du musst von neuem geboren sein. Du musst ein neuer Mensch werden, um wirklich einen Nutzen von Gott zu haben, um wirklich seine Schönheit und seine Herrlichkeit und seine Reinheit und seine Liebe und seine Gegenwart köstlich zu empfinden. Religion ist oft die Maskerade des Sünders, um zu prahlen und sich selbst zu vergöttern und sich selbst recht zu fertigen, um dann mit Gott zu rechten und mit ihm zu streiten, während all sein Gerede nur heiße Luft ist. Du magst deine Habe verteilen und dein Leib verbrennen im Namen einer menschengemachten Religion, aber solange du keine echte Liebe, keine geistliche Liebe für den Herrn hast, für den Herrn, den Gott der Bibel hast, so nützt es dir nicht. Gott zu dienen sollte nutzlos sein? Denk doch mal an den Apostel Paulus, der geschlagen war, der verfolgt gewesen ist, oft in Mühe und in Hunger und in Blöße, der so viel gearbeitet hat im Dienst für Jesus. Und dann er, der ein berühmter, reicher Pharisäer war, endet in einem Gefängnis, in Ketten wie ein Verbrecher. Und dann schreibt er zu den Philippern Folgendes. Er sagt zu ihnen: Für mich ist das Leben Christus und ein Sterben ein Gewinn. Und ich verlange danach aufzubrechen und zu sterben und bei Christus zu sein, was weit besser wäre. Und alles, was mir einst Gewinn war, das habe ich um Jesus Christus willen für Schaden erachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Dreck gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis von Christus Jesu, meinem Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und ich achte alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde und ihm zu erkennen. Oder kennt ihr George Whitefield, der Evangelist im 18. Jahrhundert? Ein Mann, der so unermüdlich in England und Amerika das Evangelium predigte, der ein so mühevolles Leben führte, der seinen Sohn, seinen einzigen Sohn ganz früh verloren hat, der verspottet und verhöhnt wurde und ein so hartes Leben führte. Und er sagte einmal Folgendes: Um keine 10.000 Welten tauschte ich die Berufung ein, ein armer, verachteter Diener Jesu Christi zu sein. Wo Gott zu dienen ist wahres Leben. Und die harten Worte der harten Menschen offenbaren, dass sie Gott nicht kennen. Und sie sagten, dass es umsonst ist, Gott zu dienen. Und sie sehen stolze Menschen, die Gott verfluchen und ihnen geht es gut. Aber sie kannten nicht den ganzen Ratschluss Gottes und verwechselten Gottes Geduld und Langmut und Güte damit, dass sie meinten, dass Gott ignorant ist. Genau, der zweite Punkt ist die gedenkwürdige Gottesfurcht. Lasst mich im Vers 16 lesen. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde von ihm geschrieben, und die, welche den Namen des Herrn fürchteten, und die seinen Namen hochachten. Das hier ist eine sehr kostbare Beschreibung von der wunderbaren Gnade Gottes, welche inmitten eines gottlosen Geschlechtes einen gottesfürchtigen Überrest behält. Jesaja, der Prophet, sagte einmal Folgendes: Und hätte der Herr der Herrscharen uns nicht einen geringen Überrest übrig bleiben lassen, so wären wir wie Sodom und ganz wie Gomorra geworden. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen, dass es inmitten von so viel Gottlosigkeit in Israel es doch einen gottesfürchtigen Anteil an Seelen gab. Und so wie es damals war, so ist es auch heute noch. Denn wenn ich mich hier umschaue und gottesfürchtige Menschen sehe, dann stelle ich die Frage: Seid ihr weiser als andere? Seid ihr schlauer, klüger, besser, besonderer als andere, dass ihr Gott fürchtet? Nein, absolut nicht. Es ist Gottes Erbarmen, welche durch das Kreuz eure harten Herzen geschmolzen hat, dass ihr Gott fürchtet und erkennt, wie er ist. Kein Mensch fürchtet Gott. Von Geburt an sind wir alles Gotthasser und verachten ihn mit unserer ganzen Seele. Und deshalb ist es allein aus Gnade, dass es eine einzige Seele gibt, welche hier an diesem Morgen wahre Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Unser Text sagt, dass es Gerechte gab, welche die harten Worte der harten Menschen hörten und sie besprachen sich miteinander. Sie hörten die schrecklichen Worte der Gottlosen und sie versammelten sich zusammen, weil die Seelen von gottesfürchtigen Menschen werden oft gequält von den gottlosen Worten, die die Gottlosen reden. Und deshalb ist es ziemlich gut, wenn du zum Beispiel in der Arbeit bist und du hörst die harten Worte von den harten Menschen und es dir in der Seele wehtut, weil das zeigt, dass du Gott wirklich fürchtest. Betrachte auch, dass hier die Gottesfürchtigen sich miteinander besprechen. Gottes Furcht ist wie ein Magnet. Es lässt andere Gottesfürchtige zueinander ziehen. Ein Kennzeichen, dass du ein wahrer, wiedergeborener Christ bist, ist, dass du nach anderen gottesfürchtigen Menschen suchst, dass du nach ihnen verlangst, die wirklich Gottes Wort lesen und beten und die Gott kennen und fürchten. Gottesfurcht bedeutet, ihm, wie der Text sagt, ihm die Ehre, die höchste Ehre einzuräumen, ihn hoch zu achten. Wahre Gottesfurcht in der Schrift ist eine Reaktion auf die Heiligkeit, die Majestät und die Liebe des Herrn. Und da, wo es echte Gottesfurcht gibt, da ist auch immer eine Offenbarung Gottes an diesen Menschen gewesen. Du kannst Gott nur wirklich fürchten, wenn sein Heiliger Geist dir durch sein Wort geoffenbart hat, wer er ist, was er tut und wie er immer sein wird. Die Furcht des Herrn, wie Salomo sagt im Buch der Sprüche, ist eine Erkenntnis von dem Heiligen. Es ist, dass wir diesem göttlichen Wesen mit unserem ganzen Herzen die größte und die ganze Ehre geben wollen. Wir wollen ihn anbeten, wir wollen seinen Augen gefallen, wir wollen nichts Beschämendes tun, was ihn verletzen würde. Und diese Furcht durchdringt unser ganzes Inneres und unsere Seele schmachtet danach, vor ihm zu sein und ihn zu lieben und zu ihm zu beten und in seiner Gegenwart zu sein. Und deshalb hassen wir die Wege des Bösen. Was mir auch aufgefallen ist, als ich daran gedacht habe, über die Gottesfurcht: Es gibt heutzutage sehr, sehr viele Menschen, welche unfassbar depressiv sind. Und der Grund dafür liegt daran, weil sie keine Gottesfurcht haben. Es ist so, dass diese depressiven Seelen, sie sind so oft unfassbar niedergeschlagen und traurig, weil sie die Furcht Gottes mit dem Furcht und dem Schrecken der Menschen vertauscht haben. Fürchtest du Menschen mehr als Gott, dann weiß ich, dass du eine sehr traurige Seele zu vielen Zeiten bist. Menschenfurcht ist beispielsweise, wenn du in einem Zug sitzt und die Silhouetten und die Umrisse der Menschen um dich herum sind und es entfacht in dir eine innere Angst, welche dich so dermaßen paralysiert, dass du wie zu Eis gefrierst und innerlich Schmerzen leidest und dich darin windest wie ein sterbendes Tier. Menschenfurcht ist wie Eiswasser, das dein Herz erstarren lässt, dich in eiserne Ketten legt und deine ganze Seele zum Trauern und Beben bringst. Du siehst die Augen der Menschen und ihre Angesichter und es ist wie ein Laserstrahl, das dich ins Nichts pulverisiert und du wünschtest, in die tiefste Dunkelheit verstoßen zu werden, damit du verborgen wirst vor den Menschen und ihren Kräften und ihrer Gegenwart. Und diese Menschenfurcht ist eine sündige Anbetungsfurcht. Und es ist, weil man Gott in seinem Herzen vertauscht hat mit einem Geschöpf, das Gottes Platz eingenommen hat. Und kein Verstecken und kein Sport und kein Medikament und keine Psychologie kann einen Menschen davon heilen, sondern nur eine Offenbarung von Gottes in der innersten Seele. Und darum sage ich dir, lass ab von dem Menschen, der nur ein Hauch ist. Denn was ist er schon? Genau. Unser Text sagt auch weiter, dass die Gottesfurcht und dass die Gottesfürchtigen in Gottes Augen kostbar sind. Er achtet darauf. Er hört deine Reden. Er sieht deinen Wandel. Und er bemerkt das alles. Und es gefällt ihm mit seiner ganzen Seele. Und unser Text sagt, dass er ein Gedenkbuch darüber geschrieben hat. Und dass er dich entlohnen wird für all deine Gottesfurcht. Und ich weiß, wir als Christen, es ist oft so, dass wir in unser Innerstes sehen und wir sehen so viel Sünde, so viel Schrecken, so viel Schrecklichkeit. Aber Gott, wenn er dich ansieht in Jesus Christus, er sieht so viel Herrliches und Schönes in dir. Genau, und an dem Tag, wenn er kommen wird, wird er dieses Buch öffnen. Das ist eher eine Rolle, die er aufrollen wird. Also so ist das Bild. Und er wird zitieren all die kostbaren Worte, die du gesprochen hast. Und er hat nicht ein einziges vergessen. Und wird dich für all das entlohnen und beschenken. Genau. Genau, der dritte Punkt ist der herrlich schreckliche Tag der Unterscheidung. Lasst mich weiter lesen ab Vers 17. Sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Füßen, Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr, der Herrscher. Dieser Text sagt, dass eines Tages ein Tag kommen wird. Ein Tag des Gerichts, ein Tag der Unterscheidung, wo es so deutlich sein wird, was der Unterschied ist zwischen den Gottesfürchtigen und den Gottlosen auf dieser Erde. Heutzutage ist noch vieles so in Nichtigkeit, in so einem dunklen Nebel. Bringt es etwas, Gott zu dienen, fragen viele. Und Gottes Antwort ist, du wirst es sehen an diesem Tag, an dem Tag, wenn Jesus Christus zum Gericht kommen wird als Weltenrichter. An dem Tag, wenn Jesus in den Wolken und der Pracht und der Majestät mit 10.000 Engeln und seinen Heiligen hineinkommen wird in die Welt, dann wird jeder Mann im ganzen Kosmos erkennen, was für ein Unterschied zwischen den Gerechten und den Ungerechten, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen, besteht. Und darum
Lass die Gottlosen in deiner Arbeit spotten. Lass die gottlosen Deutschen in diesem Land uns für wahnsinnig halten, weil wir nicht in dem gleichen Schlamm und dem Morast der Sünde leben wie sie. An dem Tag des Gerichts, da wird den Gottlosen ihr Grinsen vergehen und sie werden nicht mehr spotten, sondern in Schrecken aufwachen. Aber unser Tag sagt, dass es für dich unfassbar herrlich sein wird. Und deshalb lass mich zu dir ganz persönlich reden, o Christ, und dir beschreiben, was Maleachi hier über dich sagt, wie es für dich sein wird. Und ich will noch etwas aus 1. Korinther dazu nehmen. An dem Tag, wenn Jesus kommt zum Gericht, dann wirst du einen neuen Körper bekommen, einen Auferstehungsleib, unverweslich. Und du wirst schöner als die Engel sein und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Und unser Text sagt, dass du an diesem Tag, dem Tag des Gerichts, ein besonderes Eigentum sein wirst für Gott. An dem Tag, wenn er auf dem Richterstuhl sitzt, dann wird er dich ganz persönlich speziell und besonders behandeln. Du wirst unendlich wertvoll für ihn sein. Warum? Weil das Blut von Jesus Christus, sein stellvertretender Tod am Kreuz für deine Sünden, dich gereinigt und gewaschen hat von all deinen Sünden. Der Tod von Jesus hat dich geheiligt, hat dich begnadigt, hat all deine Verbrechen weggewaschen, sodass du an diesem Tag ein blutroter Juwel an der Krone des Allmächtigen sein wirst. Du wirst an diesem Tag ein auserwähltes Eigentum für ihn sein, erkoren für alle Ewigkeiten in der Herrlichkeit und der Schönheit und dem Leben Gottes zu baden, für seinen glorreichen Ruhm. Und an diesem Tag wird er dich verschonen, wie ein Vater seinen Sohn verschont, der ihm dient. Ich musste an Lukas 15 denken. Es ist so, er wird aufstehen von seinem Gottesthron. Er wird zu dir hingehen. Er wird dich küssen in Küssen der Liebe. Er wird dich umarmen. Er wird dich kleiden mit einem Königsgewand. Und er wird dir einen goldweißen Ring an die Hand stecken und du wirst herrschen über das ganze neue Himmelsreich und du wirst in seinem Haus für alle Zeit wohnen und ein gigantisches Fest wird für dich gemacht werden. Voll Preis und Herrlichkeit wird dieser Tag sein. Und die Sonne der Gerechtigkeit, der Sohn Gottes, wird über dir aufleuchten. Und du wirst ihn in seiner Schönheit sehen. Und du wirst geheilt sein von all deinen Sünden. Und der Text sagt, dass er vergleicht es mit einem Kalb, der aus dem Stall hervorhüpft, der die ganze Nacht gebunden war. Ein junges Kalb, das sich wünscht, oh, ich will raus, oh, ich will raus. Und dann hüpft es und springt es über der Weide. So wird es für dich sein an diesem Tag. Du wirst voll Jauchzen und Freude sein, voll Glückseligkeit und sagen, das ist die Freiheit. Dafür wurde ich immer geschaffen, dafür wurde ich immer gemacht. Das ist, was Gott für dich im Petto für dich aufbewahrt hat. Und es wird so viel glückseliger sein, als ein Prediger es jemals beschreiben kann. Und an diesem Text steht auch geschrieben, dass du Anteil am Gericht haben wirst. Denn der Text sagt in Vers 21, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen. Wir werden Anteil am Gericht haben und die gottlosen Teufel werden wie Asche in die Hölle fahren. Darum, o Kind Gottes, gedulde dich noch ein wenig, sei ermutigt, stärke dein Herz, lasst uns einander erbauen, fasse neuen Mut, denn es erwartet dich ein reicher und großer Lohn am Tag des Gerichts und es wird für dich kein Tag der Schande sein. Aber du, o Gottloser, wer auch immer du bist, wenn du mir zuhörst, ich habe auch hier in diesem Text eine Botschaft für dich. Denn die Botschaft, die Gott mir hier gab an diesem Morgen, ist eindeutig, dass du am Tag verbrennen wirst in seinem Zorn. Und er wird dich richten. Und an diesem Tag sagt dieser Text, dass der Gottlose dort sein wird und er wird den Eigentum Gottes sehen, die bluterkauften Gerechten, die dort stehen werden. Und der Gottlose selbst wird dort sein und Gottes Zorn wird ihn betrachten und sein Hass und sein flammende, mächtiges Gericht wird ihn ins Nichts pulverisieren und für alle Ewigkeit mit Schande bedecken. Und das ist, was der Text sagt. Der Gottlose mag heute spotten, aber an dem Tag, wie gesagt, wird sein Lachen vergehen, wenn er in der schrecklichen Gegenwart Gottes für alle Ewigkeit leben wird, im zweiten Tod. Der letzte Punkt ist eine verheißungsvolle und segensreiche Ankunft. Der Text endet mit: Darum gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Sie sollen gedenken, wie Psalm 1, an das Gesetz Moses. Und der Herr sagt, er sendet einen Boten, Elia, vor dem Tag des Gerichts. Und Eugen hat gesagt und klar erklärt, dass das Johannes der Täufer ist. Ich liebe diese Stelle, weil Johannes der Täufer das Herz der Väter den Kindern wieder zugewandt hat und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern. Lass mich dir eine Frage stellen. Vater, ist dein Herz deinem Sohn zugeneigt? Kind, Sohn, Tochter, ist dein Herz deinen Eltern zugeneigt? Und dann endet es mit so einer unfassbar verheißungsvollen Aussage. Jahwe sagt, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Wenn ihr zwei Seiten oder drei Seiten weiterschlägt in der Bibel, in Matthäus 1, Vers 21, da heißt es, da spricht der Engel zu Josef und sagt über das Kind, das vom Heiligen Geist gezeugt worden ist: Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und Jesus bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und er begründet, warum Josef dem Kind Jesus diesen Namen geben soll. Er sagt, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Matthäus 1, Vers 21. Und in der ganzen Schrift gibt es nur einen einzigen, der Menschen, der Sünder, von der Sünde rettet. Und das ist Jahwe selbst. Der Engel sagt, dieses Kind ist der menschgewordene Jahwe, der Herr Gott. Und in Markus Kapitel 1, Vers 1, Anfang der frohen Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, wie geschrieben steht in den Propheten: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines rufenden Ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Und dann könnte ich noch Lukas und Johannes zitieren. Aber alle von den Evangelisten sagen, dass Jesus Christus Jahwe ist. Und Maleachi sagt das. Elia kommt und danach schreitet Jahwe selbst. Aber nicht im Fluch, darum hat er Elia gesandt, sondern in einem glorreichen Segen. Jesus Christus ist der Herr Gott des Alten Testaments. Wisst ihr, wer am Kreuz hing? Gott als Mensch für unsere Sünden. Das war der Segen, den er uns gegeben hat. Genau. Lass mich noch beten zum Abschluss. Mein Vater, es tut mir so leid, dass ich so ein schlechter Redner bin. Herr, ich bitte dich, dass du dein Wort nimmst und dass du uns verwandelst, dass du mich verwandelst. Ich danke dir so sehr, dass ich dir dienen darf. Ich danke dir so sehr für das Kreuz. Ich danke dir so sehr, dass wir an diesem letzten glorreichen Tag vor dir stehen werden. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du uns zurechtweist, dass wir auf unsere Worte Acht haben sollen. Dass es nicht umsonst ist, dir zu dienen. Ich danke dir für Gottes Furcht und für dein Wort. Und dir sei die Ehre und segne uns, Herr, an diesem herrlichen, schönen Tag. Amen.